Für Mensch, Natur und Klima, dafür steht mein heutiger Gast, der Gründer des Klima-Startup Climate Nuts aus Germering bei München. Das klingt nach dreifacher Lösung und Lösung passt perfekt zu meinem Podcast. Herzlich willkommen, lieber Christoph Schaaf bei 5 nach 12.
Lieber Enrico, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin gespannt auf deine Fragen und freue mich drauf, was zu erzählen.
Ja, wir sind alle gespannt, was du an Lösungen mitgebracht hast. Ich hatte ja gerade gesagt, es sind wahrscheinlich dreifach Lösungen bei deinem Startup, was ihr löst. Ja, ich denke, über das Problem wollen wir heute gar nicht so viel reden. Es geht um drei Themen. Erderwärmung. Gut, schauen wir uns auf die Temperaturen des letzten Jahres. Die 1,5% sind leider schon erreicht worden in vielen Phasen im letzten Jahr. Biodiversität, hatte ich gerade erst einen Gast da, Professor Tockner. 25% der Arten sind in Gefahr in der Welt. Ja, und den dritten Punkt, den ihr lösen möchtet, ist die extreme Armut von Menschen. Also diese drei Punkte. Deswegen lass uns mit dem letzten Punkt anfangen. Wie viele Menschen leben denn auf unserem Planeten in extremer Armut?
Ja, die Zahlen schwanken so ein bisschen. Ich glaube, seit der Corona-Krise sind sie ein bisschen raufgegangen. Die letzten Zahlen, die ich habe, sind 700 Millionen Menschen, die von weniger als $2 am Tag leben. Also sozusagen unterhalb der absoluten Armutsgrenze.
Also ein brennendes Thema. 700 Millionen Menschen, auch ein Thema, was zum Thema Nachhaltigkeit gehört, was oft vergessen wird, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Ja, was hat dich aber konkret bewegt, ist es vielleicht genau der Punkt gewesen, Climate Nuts zu gründen, lieber Christoph?
Ja, meine ursprüngliche Motivation war, als ich am Aralsee stand, nach einer langen Fahrradreise, da habe ich erstmal gesehen, in welchen Skalen der Mensch Schaden nimmt an der Natur. Und dann sind so die großen Klimademos gekommen 2019, wo das ganze Thema wieder an die Oberfläche gekommen ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr auf immer nur das Problem anzuschauen, ich habe das Problem verstanden. Ich gehe mal systematisch auf die Suche nach Lösungen. Und auf diesem Weg bin ich auf ein sehr eine schöne Sammlung gekommen von Lösungen namens The Drawdown Project aus den USA, wo 70 Wissenschaftler über 5 Jahre die 100 effektivsten Lösungen gegen den Klimawandel gesucht haben. Und was mir da besonders gut dran gefallen hat, sind zwei Dinge. Zum einen die Lösungen insgesamt, wenn wir die alle umsetzen, können wir den Klimawandel rückgängig machen. Das heißt, wir können zurück auf vorindustrielles Niveau der Treibhausgase kommen. Und was mir dann noch gefallen hat, diese unglaubliche Bandbreite an Lösungen. Wir reden bei uns immer über Windkraftanlagen, über Photovoltaik, über Elektroautos, über Energiespeicher. Aber es gibt halt noch 96 andere Lösungen, die man oft gar nicht kennt. Und ich bin dann so durchgegangen und eines war inspirierender als das andere. Und bei einer Lösung bin ich dann hängen geblieben und das sind Agroforstsysteme, so heißt der Fachbegriff. Es gibt den Begriff Nahrungswälder, Waldgärten. Das meint, dass man Bäume zusammen mit Feldfrüchten auf der gleichen Fläche anpflanzt und damit einen ganzen Blumenstrauß an positiven Auswirkungen haben kann. Und meine erste Motivation war eben Klimaschutz. Und ich bin dann, wo ich dieses Thema Agroforstsysteme, Waldgärten entdeckt habe, auf Menschen gestoßen aus Afrika, die gesagt haben, hey, wir machen das schon. Wer will uns unterstützen? Wir haben unsere kleine Baumschule, wir pflanzen jetzt Cashewnüsse, wir pflanzen Mangos, wir pflanzen Zitrusfrüchte, Kokosnüsse. Und da habe ich mir gedacht, ui, eine der effektivsten Lösungen gegen den Klimawandel ist bereits am Start. Und zwar in den ärmsten Ländern der Welt. Und dann bin ich eingestiegen.
Spannender Weg. Ich kannte die Studie vorher nicht, bevor wir darüber gesprochen haben und werde da auf alle Fälle reinsehen. Wirklich sehr, sehr spannend. Ja, aber jetzt, ich sage mal Nahrungswälder, ich kann mir so ein bisschen was drunter vorstellen, aber vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen näher erläutern, was ihr da konkret tut und genau wo.
Also wir sind in Westafrika tätig, in Sierra Leone, an der Grenze zwischen Baumsavanne und Regenwald, wechselfeuchte Tropen. Und da wächst alles, was in den Tropen so an Nahrungsbäumen wächst. Also wir haben Kokosnüsse im System, wir haben Cashewnüsse, wir haben Mangos, wir haben Papayas, wir haben Bananen, Zitrusfrüchte, also ganz viele verschiedene Bäume. Und es geht dann aber weiter runter bis auf den Boden, wo man dann Bohnen anpflanzt, Erdnüsse, Chili, Sesam. Also ein ganz bunt gemischtes System. Man kann sich so vorstellen, man spaziert durch den Wald. Also wirklich buchstäblich. Ich habe es mit den Leuten so gemacht. Wir sind dann durchgelaufen, um eine Ecke gebogen. Dann waren da Ananas. Und dann hat der den Wald dort angepflanzt hat, hat eine abgeschnitten und hat gesagt, hey, lass uns die probieren. Dann läuft man ein bisschen weiter. Dann, ich weiß nicht, hat wer von euch schon mal gesehen, wie Sesam aussieht?
Nein.
Man kennt es nur in der Packung im Supermarkt.
Genau.
Na, ist so eine Pflanze, die ist vielleicht so 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch und die hat so Fruchtstände und wenn die reif ist, dann kann man die rausschütteln und dann hat man Sesamkörner in der Hand. Probier mal. Und dann habe ich mir gedacht, was für eine schöne Lösung. Wir machen was für den Klimaschutz und gleichzeitig kann man durch den Wald spazieren. Es ist kühl, es ist angenehm, es ist feuchter als im offenen Land. Und es gibt überall was zu essen.
Spannend. Also sozusagen ein Supermarkt als Wald.
Ja, gut gesagt. Gut gesagt. Nur kann man einfach pflücken. Man muss nicht mal über die Kasse.
Ja, ja. Also es sind dann nicht Monokulturen, sondern es ist gemischt alles in einem Wald. Habe ich das so richtig verstanden? Ne? Also ihr habt jetzt nicht, dass man sozusagen jetzt ein Feld für eine bestimmte Pflanze hat, sondern das ist alles querbeet.
Es ist querbeet gemischt. Uns aus verschiedenen Gründen wichtig, weil manche Pflanzen profitieren vom Schatten der größeren Bäume.
Ja.
Es ist natürlich sehr viel resilienter, also widerstandsfähiger gegen Schädlinge zum Beispiel, als wenn man eine Monokultur hat. Und wir haben da natürlich einen gewissen Zielkonflikt. Also du hast es am Anfang angesprochen, wir haben Mensch, Natur und Klima. Ja. Für die Menschen ist es am sinnvollsten, wenn man eine Pflanze anbaut, die den größtmöglichen wirtschaftlichen Ertrag bringt. Fürs Klima ist es am sinnvollsten, wenn man Bäume anpflanzt, die möglichst schnell möglichst viel CO2 speichern, zum Beispiel Teakholz. Und für die Biodiversität wäre es am sinnvollsten, wenn man nur die Pflanzen, die in den natürlichen Ökosystemen dort vorkommen, anpflanzt.
Ja.
Und dadurch, dass wir ein gemischtes System pflanzen mit Mangos, mit Jackfruits, mit Cashews, haben wir einen guten Kompromiss zwischen allen dreien. Also es gibt einen guten Ertrag für die Menschen, es wird viel CO2 gespeichert und es ist ein gemischtes System, wo dann auch ein Rückzugsgebiet für Wildtiere da ist, wo Insekten davon profitieren, was gut für die Biodiversität ist.
Okay. Ihr seid in Sierra Leone. Hat das einen bestimmten Grund?
Ja, ich würde es jetzt wahnsinnig gerne als Strategie verkaufen.
Ja.
Ist es aber nicht. Ich habe mich mit diesen Lösungen befasst und bin auf Menschen gestoßen, die besonders aktiv waren. Die haben gepostet auf LinkedIn, auf Facebook, hier ist unsere neue Baumschule, wer will uns unterstützen? Und dann habe ich so jemanden mal angeschrieben und der war halt eben aus Sierra Leone. Und dann sind wir da in Kontakt gekommen. Wir haben von dem da mal 20 Kilo Nüsse importiert, einfach mal um zu testen, ist es eine gute Qualität. Und so ist es Sierra Leone geworden. Und es ist insofern sehr interessant als Land. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ist auf Platz 182 von 187 Ländern auf dem Human Development Index. Und genau in dem Land leben diese Menschen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die weniger als $2 am Tag haben. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr schwierig in so einem Land. Auf der anderen Seite ist das Potenzial unglaublich groß. Wenn man dort das Einkommen der Familien verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht, dieses Potenzial hat man leicht, um da hinzukommen. Das heißt, man hat dort in einem solchen sehr armen Land den größten Impact, den man sich vorstellen kann für die Menschen.
Spannend, spannend. Jetzt frage ich ja immer die Zuhörer auf LinkedIn, ob sie mir eine Frage mitgeben. Heute ist uns direkt vorhin eine live mitgegeben worden. Wir reden ja über Afrika und um Pflanzen, Bäume zu pflanzen, brauchen wir ja viel Wasser wahrscheinlich. Beißt sich das nicht oder widerspricht sich das nicht in Afrika?
Das hat leider mit dem Image zu tun, was Afrika bei uns oftmals hat, weil man dann die Dürregebiete sieht, wo halt Dürreperioden kommen. Man denkt an Äthiopien, man denkt an Kenia, man denkt an die ganze Sahelregion. Aber Afrika ist ja ein Kontinent, der fast alle Klimazonen hat. Also wir haben im Norden mediterranes Klima, wir haben drunter die Sahara, wir haben den Übergang im Sahel bis hin zu Tropen, wo es immer feucht ist, wo es richtig, richtig viel Wasser gibt. Sierra Leone ist in der Mitte zwischen dem Sahelgürtel und den immerfeuchten Tropen an der Grenze zwischen Baumsavanne und Regenwald. Und wir haben zwei Jahreszeiten, eine Regenzeit, eine Trockenzeit. Und die ist wirklich binär. Also es ist entweder viel, viel, viel Wasser oder richtig trocken. Und das kommt uns zugute. Wir können während der Trockenzeit die Baumschulen anlegen. Das heißt, wir setzen die ganzen Samen in kleine Tütchen rein, mit Dung und Erde gemischt, sodass die anwachsen können. Die müssen in der Trockenzeit gegossen werden. Da muss man halt Wasser aus dem Brunnen oder wir bauen gerade eine Bewässerungsanlage dafür. Die muss man gießen. Und sobald die Regenzeit beginnt, das ist so Ende Mai, Anfang Juni, dann kommt richtig viel Regen rein. Dann kann man sie auspflanzen, die Bäume, und ab dann brauchen sie kein zusätzliches Wasser mehr, dann macht die Natur ihren Job.
Spannend. Wir hatten im Podcast bereits auch schon mal einen Waldexperten, Professor Schulze, kann ich mich erinnern. Und der sprach über Wald, wenn er den angepflanzt hat, die nächste Generation wird davon profitieren. Wie ist denn das mit Nahrungswäldern in Afrika? Das wäre ja dann noch eine ganze Weile hin, wenn man ernten könnte. Oder ist es da anders?
Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich war selber richtig überrascht. Wir haben 2022 angefangen mit Waldpflanzen. Und dann habe ich meinen Kollegen gesagt, du, schick mir doch mal ein Foto. Das war dann ein Jahr später. Schick mir doch mal ein Foto von den Bäumen, die wir letztes Jahr gepflanzt haben. Und dann waren die 2,50 Meter groß. Und gepflanzt hatten wir sie mit 40 Zentimetern. Und dann habe ich mir gedacht, hey komm, ihr flunkert mich doch an. Nee, das wächst halt so schnell. Und bei uns hat man halt eine große Periode in jedem Jahr im Winter, wo halt einfach nichts wächst. Und dort wächst das ganze Jahr. Und bezüglich der Ernte, also wann haben die Menschen etwas davon, was wir pflanzen? Das hängt ein bisschen von der Baumart ab. Und die Cashews, die tragen nach etwa 3 Jahren. Die Mangos auch, also 3, 4 Jahre muss man warten, bis so die ersten Ernten kommen. Bei den Kokosnüssen ist es ein bisschen später, bei den Papayas auch. Aber es sind wenige Jahre, die man überbrücken muss. Aber da kommen wir dann auch gleich dazu. Es reicht nicht, Nahrungswald zu pflanzen. Wir müssen auch in die Landwirtschaft investieren, damit wir die Zeit bis dahin überbrücken können. Wir sind in einem der ärmsten Länder der Welt und wir brauchen Lösungen, die sofort greifen. Und darum investieren wir eben auch in die Landwirtschaft.
Okay, das ist vielleicht ein guter Punkt, gleich eine Überleitung auf meine nächste Frage, weil ich hätte jetzt gefragt, wie macht ihr das eigentlich konkret? Also ich meine, du lebst in der Regel in Deutschland und in einem zweiten Land, wie ich vernommen habe, ja, aber nicht in Sierra Leone. Also wie koordiniert man das und reist, kauft ihr jetzt Land, kommt dann mit großen Bulldozern und dann werden die Bäume eingegraben? Das klang jetzt in deinen ersten Antworten nicht so, aber wie macht ihr das konkret?
Ja, es würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir von hier oder überhaupt wir als Europäer dorthin gehen und sagen, jetzt machen wir was. Man muss die Landessprache sprechen, also in den Dörfern gibt es Menschen, die sprechen nicht mal das kreolische Englisch, was Verkehrssprache ist in Sierra Leone, sondern sprechen nur die indigene Sprache, Timni oder Limba. Und wir brauchen ein Team vor Ort und das haben wir. Wir haben begonnen mit einer einheimischen NGO, also mit einer Nichtregierungsorganisation, die sich um Dorfentwicklung gekümmert hat. Das war sozusagen die Keimzelle unseres Teams, das wir jetzt vor Ort haben. Und wir haben jetzt ein festes Team, mit dem wir zusammenarbeiten, die Projektmanagement machen, die alle, die wissen halt die ganzen Details, die man vor Ort braucht. Also wo kann ich einen LKW organisieren, um was von A nach B zu bringen? Mit wem muss ich sprechen? Bei den lokalen Behörden, in den Chiefdom Authorities? Wer ist da derjenige, mit dem man sich gut stellen muss, dass es klappt? Die haben den Zugang zu den Dörfern, die sprechen die Sprache, die kennen die kulturellen Codes. Und dieses Team koordiniert die ganzen Arbeiten und wir haben dann in jedem unserer Partnerdörfer, also wir arbeiten mit 12 Partnerdörfern bislang zusammen. Und in jedem dieser Dörfer haben wir 2 Ansprechpartner, jeweils ein Mann und eine Frau, die sozusagen in unserem Sinne das in das Dorf hineintragen. Und die Organisation ist jetzt so, dass wir alles versuchen auf Dorfebene zu machen. Weil die Dorfgemeinschaft in Sierra Leone eben sehr, sehr stark ist und ein einzelner Farmer wäre zu klein und ein Dorf ist eine Gemeinschaft und die können gemeinsam entscheiden, wo geben wir unsere Arbeitszeit rein, wer profitiert wie davon Und ganz konkret, man fährt in dieses Dorf. Ich habe etliche Wochen in diesen Dörfern verbracht und man setzt sich unter Mangobaum zusammen. Es gibt eine Dorfversammlung. Es geht um Storytelling. Es geht darum, dass man erzählt, was habt ihr vor? Dann kommen ein paar kritische Fragen, zum Beispiel die Frage nach dem Land. Und dann wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Ja, wir unterstützen das Projekt. Und dann hat man die gesamte Dorfgemeinschaft hinter sich, wenn man seinen Job gut macht und wenn man ein gutes Team hat. Und die Frage nach dem Land, es handelt sich um Community-Owned Land, also Land, was im Besitz der Dorfgemeinschaft ist und auch bleibt. Also wir wollen nicht große Ländereien kaufen und dann irgendwelche Leute bezahlen, die dann die Arbeit machen. Wir möchten das als partnerschaftliche Aufgabe lösen, dass wir mit dem ganzen Dorf zusammen den Ort bestimmen, wo gepflanzt wird, und dann pflanzen wir mit dem Dorf zusammen.
Spannend, das ist schon eine eigene Welt, wobei Storytelling haben wir in der westlichen Welt ja auch, sonst läuft auch nichts zusammen. Aber warum machen die das nicht selbst? Die könnten doch eigentlich selbst auf die Idee kommen, oder nicht?
Das tun sie auch. Wir fangen nicht komplett auf der grünen Wiese sozusagen an, sondern es gibt dort bereits Nahrungswälder, allerdings in sehr, sehr kleinem Umfang. Ich war reisend viel unterwegs, aber ich musste in Sierra Leone nochmal richtig dazulernen, was Armut bedeutet. Ich habe zum Beispiel den Begriff Food for Work dort zum ersten Mal kennengelernt. Es reicht nicht, wenn jemand eine Aufgabe für dich erledigt, dass der am Ende des Monats Geld bekommt, sondern bis dahin muss man dafür sorgen, dass der Essen hat. Das heißt, Food for Work, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten im Dorfkontext, dann sorgen wir dafür, dass mehrere Säcke Reis besorgt werden und Kochutensilien, also Zwiebeln, Erdnüsse, Öl, damit was zu essen da ist. Gerade in der Regenzeit, wenn die Pflanzsaison ist, sind die einen Produkte schon verkauft und die anderen noch nicht reif. Und da gibt es 2 Monate, Juli, August, wo bei den Familien halt nur jeden zweiten Tag was auf den Tisch kommt. Und das ist so der Kontext, wo man tätig sein muss. Und auf die Idee zu kommen, selber zu pflanzen, das war ja die Frage, kommen die Leute? Aber es fehlt dann zum Beispiel an Geld, um diese kleinen Plastiksäckchen zu kaufen, um die Bäume anzuziehen. Es fehlt am Geld, um Saatgut für die Bäume zu kaufen. Das kostet alles nicht in unserem Sinne wahnsinnig viel. Aber es übersteigt jemanden, der diese 1-2 Dollar, die er pro Tag für die Familie hat, die kann er nicht investieren, weil er die braucht, um wirklich das Allernotwendigste tagtäglich einzukaufen.
Wahnsinn. Eine Welt im Jahre 2024, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, ne? Und das trifft 700 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Wahnsinn. Da müsste doch eigentlich so von der Behördenseite, also wird man da mit offenen Armen empfangen oder wird das aus Deutschland her unterstützt? Wie muss man sich vorstellen? Oder ist es ähnlich komplex wie so mancher Gang bei uns?
Also die Behörden vor Ort, wir haben relativ wenig mit denen zu tun. Zumindest was auf Landesebene ist, also sozusagen fürs ganze Land. Mit wem man sich treffen sollte, mit wem man sprechen sollte. Es gibt eine offizielle Struktur, also von sozusagen der Bund, eine Provinz, ein Regierungsbezirk runter, ein Landkreis. Und es gibt noch eine parallele Struktur, wie häufig in Afrika, die Chiefdom Authorities. Und das ist, wo die eigentlichen Entscheidungen getroffen werden. Also ein Chiefdom ist vielleicht bei uns sowas wie ein Landkreis von der Größe her. Und die auf dieser lokalen Ebene bis runter zum Dorf, mit den Offiziellen sollte man sich zusammensetzen, erklären, was man macht. Weil, wie es bei uns in der Gemeinderatssitzung ja auch ist, die Leute müssen sich abgeholt fühlen. Und ansonsten vor Ort kriegen wir Unterstützung, wann immer offizielle Stellen mitbekommen, was wir tun, gibt es Rückenwind.
Also hätte ich jetzt auch vermutet, aber ich wusste es ehrlicherweise ja nicht.
Ja.
Jetzt sind ja Cashews so ein bisschen euer Aushängeschild, nicht nur im Namen, also zumindest Nüsse, ja. Sondern kann man ja auch in eurem Shop kaufen. Warum Cashews? Gibt es da einen Grund für? Also hat das, wachsen die besonders schnell? Sind die besonders ertragreich? Oder?
Ja, Cashews ist eine interessante Frucht, also die sind ja relativ teuer. Und es liegt daran, dass sie sehr, sehr aufwendig zu verarbeiten sind. Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt wissen, wie ein Cashew wächst. Also es ist ein Baum, der relativ ausladend ist, der eine sehr breite, große Krone macht, sehr große grüne Blätter hat. Und da wachsen Früchte, die sehen in etwa aus wie eine Paprika. Auch in Gelb oder Rot wird der Cashew-Apfel genannt. Und unten dran an diesem Cashew-Apfel hängt eine Nuss, also schon diese nierenförmige Gestalt, aber sehr viel größer, weil 80 Gewichtsprozent einer Cashewnuss ist Schale. Und diese Schale ist sehr, sehr hart. Die hat auch so eine Flüssigkeit, so eine Säure drin, die Haut angreift. Darum ist es ein Arbeitssicherheitsthema, dass man Handschuhe bei der Verarbeitung tragen muss. Und das Cashew-Business weltweit läuft so, dass 60% werden in Afrika angebaut, der Welt-Cashew-Ernte, aber nach Vietnam verschifft zur Verarbeitung, weil es dort in Afrika zu wenig Verarbeitungskapazität gibt. Und das wollten wir ändern und haben gesagt, okay, lass uns doch vor Ort verarbeiten und direkt nach Europa transportieren, also zuerst nach Vietnam dort verarbeiten und dann nach Europa. Man muss sich nur mal den Seeweg und die damit verbundenen Emissionen vorstellen.
Genau.
So, damit haben wir angefangen. Wir waren die Ersten, die verarbeitete Cashewnüsse aus Sierra Leone exportiert haben. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein eigener Podcast zu erzählen, wie es ist, Exportgenehmigungen dort vor Ort zu bekommen und die Reederei zu finden, die das macht und in Hamburg durch den Zoll zu kommen. Also es war sehr, sehr schwierig, aber das war so der Beginn, wo wir angefangen haben. Mittlerweile sind wir mehr Projektentwickler. Also wir nennen unsere Dörfer Impact Villages. Und wir sehen sozusagen unser Klimaschutzengagement als Auslöser, als Keimzelle, als Grundlage dafür, afrikanische Dörfer wirtschaftlich zu entwickeln. Also das Nuts hat ja im Englischen zwei Bedeutungen. Das hat einmal die Nüsse und zum anderen ein bisschen verrückt. Und ein bisschen verrückt, das nehme ich gern für mich in Anspruch. mit einem Klimaschutzprojekt, Waldpflanzen und gleichzeitig afrikanische Dörfer zu entwickeln, klingt ein bisschen verrückt, funktioniert aber super.
So, was du schilderst, beeindruckt, und so ein bisschen Verrücktheit gehört ja meistens zum Erfolg dazu.
Absolut.
Erfolg ist ja, glaube ich, ein gutes Stichwort. Kannst du so ein bisschen über Erfolgsbilanz berichten? Also sozusagen, wie viele Dörfer hast du schon angedeutet? Aber was in Summe an Impact von euch erreicht wurde mit den Dörfern?
Ja, wir haben aktuell 12 Dörfer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir kriegen ungefähr im Wochenturnus eine Anfrage von anderen Dörfern, die auch mitmachen wollen. Also das macht richtig Spaß, wenn man sieht, okay, hey, wie schaut's denn aus? Könntet ihr bei uns vielleicht auch so ein Programm aufsetzen? Wir haben in diesen 12 Dörfern haben wir Wald gepflanzt. Im letzten Jahr waren es 120 Hektar. Und in dem Jahr wären es 250 Hektar. Also wir verdoppeln. Und haben parallel, was ich vorhin schon gesagt habe, wir können nicht warten, bis die Bäume den Ertrag haben, weil wir brauchen eine Lösung für die Zwischenzeit. Und wir haben dann gesagt, okay, was für ein Produkt wäre denn gut in der Landwirtschaft, in der manuellen Landwirtschaft vor Ort, was wäre denn sinnvoll? Und dann sind wir auf Bohnen gekommen. Bohnen sind A, ein gutes Nahrungsmittel und B, haben sie einen hohen Marktpreis. Kurz nochmal ausholen da, die manuelle Landwirtschaft vor Ort ist natürlich verglichen mit unserer industrialisierten sehr, sehr ineffizient. Das heißt, sie braucht sehr, sehr viel Arbeit, manuelle Arbeit und nicht mal die ist optimiert vor Ort. Ich war in den Dörfern, habe eine Frage mitgebracht, habe gefragt, warum seid ihr arm und warum ändert sich nichts dran? Und die Antworten waren glasklar und sie waren in jedem Dorf gleich. Uns fehlt es an Werkzeug. Und dann Saatgut. Werkzeug ist das, was ein Dorfschmied herstellen kann. Die großen Feldhacken, die kleinen Pflanzhacken, Schaufeln, Gießkannen, Schubkarren, Trocknungsplanen, solche Sachen. Und nur die Hälfte der Menschen im arbeitsfähigen Alter in dem Dorf hat überhaupt Werkzeug. Das heißt, bildlich gesprochen wartet die eine Hälfte des Dorfes, bis die andere mit der Arbeit fertig ist, um anfangen zu können. Beim Saatgut ist es noch extremer. Vor der Aussaat der Erdnüsse haben Sie weder Produkte noch Geld. Das heißt, Sie müssen zum Saatguthändler gehen und sagen, du gib mir 10 Säcke Erdnüsse, ich möchte pflanzen. Dann sagt der, sie werden sich manchmal nicht ganz einig, dauert ein bisschen, verpassen den optimalen Zeitpunkt zum Pflanzen. Und dann sagt der, okay, ich gebe dir die 10 Säcke Erdnüsse, aber nach der Ernte gibst du mir 20 zurück. Das heißt 100% Zins nach 5 Monaten. Und aus dieser Situation kommen die Leute vor Ort nicht raus. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns ein Projekt draus machen. Wir geben jedem der Dörfer 10 Säcke Erdnüsse und haben es ausprobiert. Ihr gebt uns nach der Ernte 11 zurück. Das heißt, ihr habt dann 9 Säcke mehr, die ihr als Saatgut fürs nächste Jahr habt. Ihr seid dann unabhängig. Das hat gut funktioniert. Und dann haben wir das Bohnenprojekt gemacht und haben geschaut, okay, wenn wir 3 Dörfer ausstatten mit einem Optimum an Werkzeug, Optimum an Saatgut, sozusagen aufs Maximum, was ein Dorf zu leisten imstande ist. Und dann hatten wir mit den 3 Dörfern insgesamt 500 Säcke Bohnen. 100 Säcke waren sozusagen als Rückzahlung für uns, weil wir sind kein Charity, wir sind ein Social Business, wir wollen etwas aufbauen, was wächst. Und haben dann gefragt, okay, was habt ihr denn jetzt mit der Ernte gemacht? Ein Teil wurde zurückbehalten als Saatgut und dann der Rest wurde verkauft. Ein Sack Bohnen gibt 4 Säcke Reis. Wenn man Geld einnimmt, also wenn das Einkommen steigt in den Dörfern, wird es investiert. Und wir haben gefragt, in was? Und da kommen die weiteren SDGs zum Tragen. Es wurde investiert in Schulmaterial für die Kinder, SDG 3 Bildung. Es wurde investiert in Nahrungsmittel, Ernährungssicherung, SDG 2. Und es wurde investiert in all das, was so anfällt, wofür man halt Geld braucht. Also so Armutsreduktion, SDG 1. Und das ist so der Impact, den wir haben. Und das haben wir jetzt zu einem Konzept der Impact Villages zusammengefasst, sodass wir, wenn wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, was über uns seine CO2-Emissionen kompensieren möchte, geht ein Drittel in die Pflanzung des Waldes, ein weiteres Drittel in landwirtschaftliche Projekte und ein Drittel ist sozusagen für die Operations, die wir hier und in Sierra Leone haben. Und damit heben wir ganze Dörfer aus der Armut raus und das ist so der Impact, den wir anstreben und machen.
Sehr stark, sehr beeindruckend, lieber Christoph. Und ich drücke euch definitiv die Daumen, dass sich das so weiter skaliert, dann am besten noch schneller an der Stelle. Und ich will der Vollständigkeit halber hier erwähnen, ihr habt ja im letzten Jahr auch den German SDG Award vom Senat der Wirtschaft gewonnen. Also dementsprechend auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ja, vielen Dank. Schilderungen habt ihr den allemal an der Stelle verdient. Ja, wie immer rennt die Zeit in meinem Podcast. Sozusagen, wir sind schon wieder kurz vor Ende, an der Ecke, leider, weil ich hätte noch so ein paar Fragen mitgebracht, aber vielleicht treffen wir uns nochmal und schauen, wie der Fortschritt bei euch sich entwickelt hat und dann gehen wir in die nächsten Fragen mit rein.
Ja, immer gerne.
So, dann lass uns zu den 5x5 kommen und ich bitte dich einfach kurz, die Sätze zu ergänzen oder die Frage zu beantworten.
Ich bin gespannt.
Ich, Christoph Scharf, stehe persönlich für...
Für naturpositives Wirtschaftswachstum.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
dass man drüber hinausgehen sollte. Es sollte nicht nur Nachhaltigkeit sein, sondern es sollte Regeneration sein. Wir können die Welt schöner hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat nicht
blind und taub durch die Welt gehen.
Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Wie funktioniert das Ganze wirtschaftlich? Möchte ich gern beantworten. Wir bauen aktuell einfach nur als Beispiel, was wirtschaftlich möglich ist mit dem, was wir tun. Wir bauen in einem der Dörfer Maluka, das liegt an der Straße zwischen der Provinzhauptstadt Makeni und der Grenze zum Nachbarland Guinea, wirklich im Off, ein kleines Dorf, bauen wir eine Hühnerfarm. Und man denkt sich, ja, Hühnerfarm, was ist schon Besonderes dran? Aber im ganzen Land gibt es zu wenig Eier. Man läuft über den Markt, geht von Stand zu Stand, möchte Eier kaufen und keiner hat welche. der Karene District, wo dieses Dorf Maluka ist. Die Leute fahren immer wieder in die Provinzhauptstadt, um Eier zu kaufen und werden immer wieder weggeschickt, weil es keine zu kaufen gibt. Ein Ei kostet dort 25 Cent. Also ist ähnlicher Preis wie bei uns. Und mit dieser Hühnerfarm bringen wir 30.000 Euro Wertschöpfung pro Jahr in diese Region. Und ich kenne die Zahlen noch nicht hundertprozentig, aber das ist gewinnbringend. Das funktioniert vor Ort. Mit einer relativ überschaubaren Investition kann man dort vor Ort richtig groß was bewegen. Und da möchte ich gern die ganzen Zuhörer anregen. Schaut mal genauer hin. Es ist so viel mehr möglich, als man glaubt.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und die Frage hatte ich nämlich mit auf der Zunge. Ich kenne das neue Projekt von dir. Aber jetzt hast du ja selber die Frage gestellt. Sehr schön. Dankeschön, lieber Christoph. Ich ende gern mit einem Zitat von dir oder zumindest von deinem Unternehmen. Das ändert alles. Wir schützen das Klima, sichern eine gesunde Ernährung und bekämpfen die Armut. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg dabei und freue mich auf ein Wiedersehen, Christoph. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier gewesen sein zu dürfen. Macht Spaß und gerne auf ein Neues.